Schon seit frühesten Zeiten wurden Frauen nachgesagt, sie würden fast immer mit Gift morden. Dies wurde in der Regel als die besondere Heimtücke von Frauen an und für sich angesehen, die ihr Opfer sozusagen ungesehen umbringen und ihm nicht von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten, so wie es der Ehrenkodex vorsah. Dieser allerdings war von Männern für Männer ausgestellt. Aber natürlich waren Frauen auch schon seit alters her für die Zubereitung von Speisen und auch Heilmitteln im Haus zuständig, sodass da immer auch die Gefahr lauerte, sie könnten etwas beimischen. Und wenn man schließlich bedenkt, dass Frauen Männern oft körperlich unterlegen sind und sie auch nicht für einen fairen Waffenkampf ausgebildet wurden, so wundert man sich vielleicht nicht, dass Giftmorde öfters Frauen zugeschrieben wurden. Wir kümmern uns heute um einen solchen Fall, der hohe Wellen schlug, nicht nur in der Eidgenossenschaft, auch im nahen Ausland. Eine Frau, die womöglich bis zu 30 Menschen umgebracht hatte, eine Serienmörderin, das interessierte das Publikum auch schon in den 1860er Jahren. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Marie Jeanneret, 1836 geboren, wurde später als Kind ehrbarer Eltern beschrieben. Sie stammte aus Locle, Kanton Neuchâtel. Das Mädchen wurde bald vollweise, wobei sie immerhin noch das Glück hatte, nicht mittellos dazustehen, da ihre Eltern ihr offenbar ein ansehnliches Vermögen hinterließen. Erzogen wurde sie danach bei ihrer Tante und ihrem Onkel. Die zeitgenössischen Berichte glauben zu wissen, dass das Kind schon damals unbeständig, eigensinnig und lügnerisch gewesen sei. Sie habe zudem auch immer Freude an Intrigen gehabt. Auffällig war aber besonders, dass sie sehr oft krank war und oft mit Kliniken, Spitälern, Ärzten und Pflegerinnen zu tun hatte. Stets litt sie Schmerzen und konsultierte oft Mediziner, machte Kuren quasi am Laufmeter. Deswegen wurde sie auch als unstet und ruhelos beschrieben. Später wurde Marie Jeanneret auch als hysterisch bezeichnet. Marie Jeanneret's Interesse an der Medizin war aber auch fachlicher Natur. Sie erwarb sich im Ausland einige Kenntnisse und äußerte schließlich den Wunsch, Krankenwärterin zu werden. Unter der Berufsbezeichnung verstand man damals jemand, der als Helferin im Haushalt tätig war und die Kranken im Haus versorgte. Normalerweise lebte sie mit ihren betreuten Personen unter einem Dach. In medizinischen Institutionen waren Krankenwärterinnen unausgebildet und sehr schlecht bezahlt. Jede Person konnte Wärterin werden, was darauf schließen lässt, dass dies oft als letzte Möglichkeit diente, sich finanziell über Wasser zu halten. Männliche Krankenwärter waren hingegen meist nur in jenen Abteilungen oder Institutionen eingesetzt, die man gemeinhin als Irrenanstalten benannte. Sie waren nicht für ihre soziale oder einfühlsame Herangehensweise bekannt. Es gab allerdings in der Westschweiz für diesen Berufszweig, der also im Wesentlichen Frauen vorbehalten war, eine Ausbildung, allerdings an privaten Instituten. Eine solche absolvierte Jeanneret in einer Anstalt in Lausanne und sie machte ihren Abschluss mit einem sehr guten Zeugnis. In den darauf folgenden Zeiten war Jeanneret jedoch nicht gleich als Krankenwärterin tätig, denn sie benötigte Selbsthilfe. So begab sie sich zur Behandlung nach Vevey, weil sie annahm, blind zu werden. Dies glaubte man ihr allerdings dort nicht und mit einer List durchschaute sie schlussendlich ein Arzt und warf sie aus der Klinik. So sagen es jedenfalls die Pressetexte im Umfeld des späteren Prozesses. Nach ihren Schwierigkeiten mit der Sehkraft musste Jeanne wegen eines Blasen- oder Gebärmutterleidens behandelt werden. Später wurde behauptet, Jeanne hätte eine merkwürdige Freude an schmerzhaften Operationen gehabt, die sie an sich selbst vornehmen ließ. Vermutet wurde auch immer, dass sie sich selber krank machte, um weiterhin in der Nähe von Ärzten, Krankenhäusern und Kliniken zu bleiben. Eine heutige, vermutlich psychologische Deutung ist nicht möglich, aber wir sehen, dass Marie Jeanne sicherlich nicht wohl war und in ihrer Sucht nach Heilung im medizinischen Umfeld blieb, das sie faszinierte und anzog. Sie wurde nun auch als Krankenhelferin eingesetzt, wobei sich merkwürdige Vorfälle häuften, wenn Marie Jeanne Dienst hatte. Kranke hatten offenbar des Öfteren einen unerklärlichen Rausch oder mussten sich plötzlich übergeben, wenn sie von bestimmten Bonbons gegessen hatten. Tranken Patientinnen ein Glas Wasser, das ihnen von Jeanne gereicht worden war, dann waren plötzlich ihre Gesichtsmuskeln gelähmt. Und als Jeanne ihnen mit einem Pulver aushalf, wurden sie ohnmächtig oder fielen gar in eine Art Delirium. Dies allerdings wurde erst später aktenkundig. Während dieser Zeit schöpfte niemand Verdacht, dass es sich hier um menschengemachte Verletzungen handelte. Von Lausanne zog Marie Jeanne nun im Oktober 1867 nach Genf. Hier häuften sich nun aber auch Todesfälle in ihrem Umfeld. Später warf ihr die Staatsanwaltschaft vor, von dieser Zeit an bis Mitte Januar 1868 sechs Personen mit Gift ermordet zu haben. Zwei Familien starben ihretwegen fast aus. Zuerst kümmerte sich Jeanne in einer Krankenpension, einer Art Pflegeheim, mit unermüdlicher Sorgfalt und Hingabe um die Kranken. Allerdings starben bald zwei ältere Pensionärinnen unter seltsamen Symptomen, die man als Gehirnaffektionen bezeichnete. Etwas später klagte eine weitere Frau über ähnliche Symptome. Es handelte sich um eine jüngere, sehr rüstige Frau. Bei ihr diagnostizierten die herbeigezogenen Ärzte Schleimfieber und Gehirnentzündung. Die Frau äußerte gegenüber ihrer Schwägerin gar den Verdacht, sie würde von Jeanne vergiftet. Allerdings wurde sie dann, als sie tatsächlich starb, ohne Obduktion beerdigt. Sie soll an einer tuberkulösen Gehirnentzündung verstorben sein, so jedenfalls die Ferndiagnose der Ärzte nach ihrem Tod. Noch schlimmer wurde es, als ihre hinterbliebene 11-jährige Tochter ebenfalls erkrankte und rasch starb. Deren jüngere Schwester sagte später aus, sie sei erkrankt, nachdem sie ein Bonbon von Jeanne erhalten hatte. Außerdem sei die junge Halbwaise oft von Jeanne geschlagen worden. Das jüngere Mädchen wurde auch kurzfristig krank. Alles besserte sich jedoch wieder, als sie aus dem Haus auszog. Der verbliebene Sohn der Familie bekam nun auch immer starke Magenschmerzen, wenn er eine heiße Schokolade zu trinken bekam, die ihm Marie Jeanne zubereitete. Gleich erging es einem Freund, der bei der Familie zu Besuch war. Der 14-Jährige sowie der Vater der Familie überstanden diese Zeit. Zwar krank, aber sie kamen immerhin mit dem Leben davon. Später sagten die zwei, wie alle Zeuginnen und Zeugen vor Gericht aus, wie diensteifrig und stets zu Diensten Marie Jeanne gewesen sei. Allerdings hätte sie auch eine raue und prahlerische Seite gehabt. Das zeigte sich vor allem in ihren abschätzigen Auffassungen von Ärzten und deren Kenntnissen. Oft machte Jeanne deren Wissen lächerlich und hielt von ihrem eigenen medizinischen Wissen sehr viel mehr. So wusste sie zum Beispiel auch immer, wer als nächstes krank werden würde. Genau dies fiel auf jeden Fall dem 18-jährigen Dienstmädchen der Familie auf. Shanghe konnte genau voraussagen, wer wann erkranken würde und welche Symptome auftreten würden. Als der Witwer die Pension schloss, trat Shanghe als Kostgängerin und Haushaltshelferin bei einem älteren Herrn in den Dienst. Dieser lebte mit seiner verwitweten Tochter zusammen. Marie Shanghe wurde sozusagen ausgeliehen, als die Schwiegermutter eines Nachbarn Unterstützung benötigte. Sobald Marie Shanghe mit deren Pflege begann, nahm die Krankheit der älteren Dame einen seltsamen Verlauf. Sie litt plötzlich unter Brechanfällen und fiel oft ins Delirium. Außerdem zeigte sie eine starke Abneigung gegen die neue Pflegerin. Shanghe wurde entlassen und die Dame erlitt niemals mehr wieder solche Anfälle. Allerdings hinterließ Shanghe in jenem Haushalt Gegenstände, die sie später in die Prädoyer brachten. So waren ihre Fläschchen mit Baldriantropfen immer voll, obwohl sie stets verabreicht worden waren. Bei einem späteren Test, der von Behördenseiten angeordnet wurde, ergab sich, dass sich daran Atropin befand. Atropin ist ein Gift aus Nachtschattengewächsen wie etwa Alraunen, Engelstrompeten, Stechpalmen oder Tollkirsche, woher auch dessen Namen rührt. Der lateinische Name von Tollkirsche ist Atropa. Schon bei geringen Dosen werden Herz und Kreislauf extrem belastet. Bei höheren Dosen kommen Symptome wie gerötete Haut, Herzrasen, Verwirrtheit und Halluzinationen vor. Bei weiterem Zuführen von Atropin kommt es zur Bewusstlosigkeit und Atemlähmung, wobei dann der Tod eintritt. Marie Shanghe war nun wieder im Haus des älteren Herrn tätig und erkannte bald, dass dessen Tochter bald krank werden würde. Und so war es dann auch. Die Tochter war kerngesund, dann trank sie eines Tages eine Tasse Tee, worauf ihr schlecht wurde und erste Lähmungserscheinungen auftraten. Sie litt fürchterlich und kein Arzt konnte weiterhelfen. Bald prophezeite Shanghe, dass auch der Vater bald krank werden würde. Und so war es dann auch. Er zeigte dieselben Symptome, fiel bald ins Koma und 36 Stunden, nachdem er sich etwas schlecht gefühlt hatte, verstarb der Dienstherr von Shanghe. Und bald folgte ihm seine Tochter ins Grab. Shanghe wachte bei den beiden, betreute sie hingebungsvoll und linderte ihre Schmerzen. Nach dem Tod der zwei zog sie weiter und kam in einer Pension unter. Sie teilte sich mit zwei anderen jungen Frauen die Unterkunft. Bald sagte sie voraus, dass eine der beiden bald verrückt werden würde. Und so geschah es. Nach Genuss einer Tasse Tee wurde die eine Mitbewohnerin krank. Sie erhielt Zuckerwasser eingeflößt, das von Shanghe zubereitet worden war. Nun begann die Frau zu halluzinieren und fühlte sich von Dämonen besessen. Es wurde so schlimm, dass sie in ein Krankenhaus musste. Dort stellten die Ärzte dann fest, dass sie an einer Belladonna-Vergiftung litt. Belladonna ist ein anderer Name für die schwarze Tollkirsche, deren Gift eben Atropin ist. Alle anderen Bewohnerinnen der Pension kamen besser davon, denn misstrauisch geworden tranken sie niemals mehr einen Tee mit Shanghe und ließen sich auch keine Tropfen von ihr geben. Eine weitere Person konnte ihren Verdacht ebenfalls nicht abschütteln. Der Schwiegersohn der erkrankten alten Dame konnte nicht vergessen, dass die Baldriantropfen für die Behandlung seiner Schwiegermutter sich so wundersam vermehrt hatten. Er erfasste nun ebenfalls, dass die Symptome verschwanden, sobald Shanghe nicht mehr in der Nähe war und es schlimmer wurde, wenn seine Schwiegermutter Tee von ihrer Pflegerin erhielt. Er hatte zudem von den Tragödien in den anderen Häusern gehört, wo Shanghe diente. Als er zufällig einem Arzt begegnete und seinen Verdacht äußerte, ging es dann sehr rasch. Es waren schlicht zu viele medizinische Zufälle im Umfeld von Marie Shanghe geschehen. Der Staatsanwalt ließ einen Haftbefehl gegen Shanghe erstellen und nach einer Durchsuchung ihres Zimmers war kein Zweifel mehr. denn es befanden sich 17 verschiedene Medizinalfläschchen dort. Einige waren voll mit Morphium, Atropin oder Chloroform. Chanre hatte diese von 9 verschiedenen Apotheken in Genf und der weiteren Umgebung geholt. Insgesamt besaß Marie Chanre 18 Zentigramm Atropin, offenbar genug, um 40 Erwachsene zu töten. Ab Juni 1868 saß Marie Chanre dann im Gefängnis, um auf ihren Prozess zu warten. In der Zwischenzeit fanden eigentliche kriminalistische Untersuchungen statt. Verstorbene wurden exhumiert und obduziert. In 5 der Opfer fand man Atropin oder Morphium oder gar beides. Auch Marie Chanre selber bzw. ihr Geisteszustand wurde untersucht. 3 Experten wollten herausfinden, ob die junge Frau zurechnungsfähig war. Das Urteil lautete, dass sie zwar nervös und etwas komisch war, jedoch durchaus verantwortlich für ihre Taten. Auf die Frage, ob sie beim Verüben ihrer Taten bei Sinnen gewesen sei, sagten 2 Experten aus. Zitat: Es sei zu unterscheiden zwischen hysterischem Temperament überhaupt und den eigentlichen hysterischen Anfällen. Jenes bestehe aus einer dem weiblichen Geschlechte eigenen erhöhten Reizbarkeit der Nerven, Geneigtheit zum Lachen oder Weinen, Launenhaftigkeit und so weiter. Die eigentlichen hysterischen Anfälle dagegen haben ein bestimmtes Merkmal, das Gefühl einer vom Bauche nach der Kehle aufsteigenden Kugel. Während solcher Anfälle verliere allerdings die betreffende Person das Bewusstsein ihrer Handlungen, aber die geistige Abwesenheit überdauere nicht die Zeit des Anfalls. Allerdings können häufige und heftige hysterische Anfälle solcher Art zur allgemeinen Verwirrung der Ideen, also zum Verluste des Gebrauchs der geistigen Fähigkeiten führen. Aber die Ärzte haben bei der Angeklagten nur das hysterische Temperament, nicht die spezifischen hysterischen Anfälle entdecken können. Stets sei sie bei vollem Verstande. Ihre Antworten seien logisch gewesen. Nie habe sie Halluzinationen gehabt. Dagegen habe sie an Menstruationsfehlern und infolgedessen an wässrigem oder blutähnlichem Erbrechen, teilweisen oder gänzlichen vorübergehenden Bewusstlosigkeiten gelitten. Nach diesem Gutachten also wäre kein Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten vorhanden. Zitat Ende. Wir hören hier natürlich auch die grundsätzlich schauderhaften, frauenfeindlichen Diagnosen, die jede Frau von Natur aus zu einem Irrenwesen macht. Die Idee, dass aufgrund von Menstruationsfehlern ein blutiges Erbrechen zu beobachten sei, machte mich sprachlos. Die grundsätzliche Herabsetzung des weiblichen Körpers und Wesens dauerte noch allzu lange an. Denn es waren ja Wissenschaftler, die das herausgefunden hatten. Aber mit einem großen Seufzer zurück zur Geschichte. Der dritte Experte legte die Gewichtung etwas anders. Er sagte aus, dass Marie Chanre seit 3 Jahren Atropin einnehme und deswegen nicht völlig bei Sinnen gewesen sei. Denn sie habe sich deswegen in einem Zustand ständiger Reizüberflutung und Nervenüberreizung befunden. Im Vorfeld gab Marie Chanre übrigens rasch zu, den Opfern Atropin verreicht zu haben. Sie verneinte allerdings eine Tötungsabsicht, sie habe nur aus medizinischem Interesse gehandelt und wollte mit diesen Versuchen herausfinden, wie die Tropfen wirkten. Sie meinte, dass es ihr nicht bewusst gewesen sei, dass dies so schwerwiegende Folgen haben könnte. Der Prozess gegen Marie Chanre begann im November 1868. Die langwierigen Verhandlungen fanden im Justizpalast statt. Von ganz Europa kamen Menschen, um bei dem aufsehenerregenden Fall vor Ort zu sein. Chanre wurde genau beobachtet und auch beurteilt. So äußerte sich eine zeitgenössische Quelle zu ihrem Aussehen folgendermaßen. Zitat: Ihr Äußeres ist nicht anziehend. Sie war hager und klein von Gestalt, ihr Gesichtsausdruck unangenehm, lauernd, aber meist verdeckt von der grünen Binde, die sie wegen eines angeblichen Augenleidens trug. Ihre Stirn und die gebogene Habichtsnase bildeten fast eine gerade Linie. Die Augen standen weit vorn, das Kinn ganz zurück, sodass das Profil etwas Eulenartiges hatte. Umso feiner war ihre Kleidung und ihre Manieren. Marie Jeanne trug sich einfach nach Art der Diakonissinnen. Ihre Manieren schienen eine feingebildete Dame zu verraten. Sie zeigte sich gewandt in der medizinischen Terminologie, war offenbar sehr fromm, behandelte die in ihrer Pflege sich befindenden Menschen mit Sorgfalt. Sie vergab sich nichts gegen die Herrschaft, wusste mit den Dienstboten zu scherzen, ohne an Autorität zu verlieren, und teilte den Letzteren stets in einem eigentümlichen, religiös-mythischen Tone die zahlreichen Todesfälle mit, die sie in Betreff der ihrer Warte anvertrauten Personen zu beklagen hatte. Zitat Ende. Über ihr Verhalten während des Prozesses wurde natürlich auch berichtet. Zitat: Vom Präsidenten des Schurgerichts wurde vernommen, dass die Angeklagte nie um eine Antwort verlegen sei. Sie antwortete rasch, sprach sehr geläufig mit natürlichem Tone, der nur bisweilen etwas weinerlich klang, und wiederholte sich nie. Dabei saß sie ruhig auf ihrem Stuhle, rollte aber beständig die Augen hin und her. Zitat Ende. Was genau die Person hier aussagen will, erschließt sich mir nicht so genau. Es soll vermutlich angedeutet werden, dass sie gescheite Antworten gab, was ihr zum Nachteil gereichte. Sie sei zwar ruhig dagesessen, aber habe ihre Augen gerollt, was nun ganz sicher auf ihre Schuld hinweisen musste. Die Unruhe der Verbrecherin zeigte sich darin. Während des Prozesses, von dem alle Zeitungen haarklein berichteten, ging es im Wesentlichen darum, dass die Geschworenen ein Motiv für die Taten beurteilen mussten, beziehungsweise ob die junge Frau vollständig für ihre Taten verantwortlich war. Der Staatsanwalt war der Überzeugung, dass Jeanne kaltherzig und geplant vorgegangen war und somit die Todesstrafe verdiente. Marie Jeannes Verteidiger plädierte gar auf nicht schuldig, weil Marie Jeanne im Grunde nicht zurechnungsfähig war, sei es wegen einer geistigen Unfähigkeit oder noch eher wegen ihrer Abhängigkeit von Atropin. Die Geschworenen beschlossen schlussendlich, dass Marie Jeanne schuldig war, aber es mildernde Umstände gebe. Und so blieb dem Staatsanwalt nichts anderes übrig, als nur 20 Jahre Zuchthaus zu verlangen. Zu dieser Strafe wurde Jeanne schließlich verurteilt. Sie nahm das Urteil gelassen und ruhig an. Nicht alle Zeitungen waren mit diesem sozusagen milden Urteil zufrieden. So meinte eine zeitgenössische Quelle etwa unversöhnlich, Zitat: Wir verhehlen nicht, dass uns eine Strafe von 20 Jahren Zuchthaus für eine Person, die den Mord als Gewerbe betrieben hat, als eine nicht angemessene Sühne erscheint und halten es für völlig ungerechtfertigt, dass die Geschworenen hier mildernde Umstände angenommen haben. An einem anderen Ort haben wir ausgeführt, dass das System der mildernden Umstände nichts weiter ist als eine höchst mangelhafte Korrektion gegen zu harte Strafsätze. Zitat Ende. Man habe in dieser Ansicht die Mörderin aufgrund des unmotivierten Gnadenaktes der Geschworenen dem Schafott entrissen. Und tatsächlich war es so, dass in Genf die Todesstrafe in der Folge nie mehr vollstreckt wurde. Sie wurde tatsächlich, so argumentierten einige, aufgrund des Zeitgeistes, der sich bei Marie Jeanneresse Prozess zeigte, abgeschafft. Und so hat die Giftmörderin vielleicht sogar tatsächlich noch künftige Leben gerettet. Während der folgenden 16 Jahren verließ Jeanneret ihre Zelle fast nie, empfing außer einem Kaplan keine Besucher und machte sich insofern in der Institution nützlich, als sie anderen Gefangenen das Sticken beibrachte. Marie Jeanneret verbrachte allerdings den Rest ihres Lebens im Gefängnis. Insofern erhielt sie tatsächlich lebenslänglich. Denn eines Morgens um 8 habe bei ihr aus heiterem Himmel eine Hirnlähmung eingesetzt und am Mittag sei sie dann verstorben. Es war der 4. April 1884. Jeanneret war damals 48 Jahre alt und hätte noch 4 weitere Jahre im Gefängnis verbringen müssen. Ihr Ableben wurde auch in der NZZ verzeichnet. Zitat: Am Freitagnachmittag starb im Gefängnis St. Antoine das Mädchen Marie Jeanneret von Lockel, 48 Jahre alt, welche im Jahre 1868 zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurden, weil sie als Krankenwärterin 9 Personen mit Atropin vergiftet hatte, von denen 6 starben. Das Schworengericht nahm mildernde Umstände an, sonst hätte ein Todesurteil ausgesprochen werden müssen. Eine solche Milde gegen eine derartige Verbrecherin, schreibt das Genfer Journal, veranlasste die Abschaffung der Todesstrafe aus dem Genfer Strafgesetzbuche. Zitat Ende. Besten Dank für Ihr Zuhören. Bis in einem Monat wieder. Auf Wiederhören.